Nachdem die Vogelträger uns schon mit ihrer Musik begrüßt haben, darf ich euch einladen, zusammen das Lied 1 und 2 zu singen. 1 und 2 auf den Programmen. Und ihr dürft auch ruhig noch ein bisschen weiter vorkommen, wir beißen nicht.
So, ihr ahnt es vielleicht, aber wir müssen jetzt alle aufstehen.
Oh nee.
Danke, danke. Was ist da hinten? Alle aufstehen ist cool, oder? Ja, ein bisschen. Der Thomas spielt jetzt einfach so lange Gitarren-Solo, bis alle aufgestanden sind. Also habt ihr gar keine Möglichkeit. Also für die mit Zeitdruck, die müssen jetzt aufstehen. Da vorne sitzen noch vier, also wir müssen warten, sorry. Sehr gut. Wenn du deine Kumpels jetzt noch mit aufstehst.
Let's go, Charles.
glorious way.
Dürft ihr euch hinsetzen. Schön. Oder doch nicht. Jetzt geht's weiter richtig los. Also dürft ihr nochmal aufstehen, wenn ihr wollt. Ja komm, bei so einem schönen Wetter, dann kann man schon mal ein bisschen Sport machen. Ja? Ja, danke.
Also Lied Nummer 2.
Thank you. den Nachbar stellen.
Obwohl die Temperaturen heute früh im Wind noch ein bisschen frisch waren, der oberfränkische Winter ist endlich vorbei. Die Bäume schlagen aus, eure Zelte stehen wieder. Die Vorbereitungen auf die kommenden Tage waren lang und haben viel Arbeit in Anspruch genommen. Aber jetzt ist es endlich soweit und ich darf stellvertretend für die vielen, vielen Helfer im Hintergrund sagen, herzlich willkommen hier im Zeltlager in Bubengrün. Dass wir nicht ganz untätig gewesen sind, sieht man an folgender Sache. Den Spanneckern ist es zumindest nicht aufgefallen, aber die Blöcke sind abgeschafft. Hier im Zeltlager gibt es nur noch einen großen Block, Zeltlager Froschbachtal. Nein, wir waren nicht so faul, das hat interne Gründe gehabt. Das Programm, das ihr jetzt alle bekommen habt, ist in Farbe. Hier und da fehlen vielleicht ein paar Bäume. Alle Äste sind vielleicht auch nicht mehr da, wo sie mal vor einem Jahr noch waren. Der Rettungsweg heißt jetzt seit Moment Feuerwehrzufahrt. Und wir haben viele, viele neue Aluschilder aufgehängt. Und das ist jetzt meine Ansporn für euch. Wenn ihr mir bis Montag sagt, wie viele neue Aluschilder wir aufgehängt haben, die ersten drei werden von mir zu einem Eis eingeladen. Es geht um alle Aluschilder, die hier irgendwas mit der Sicherheit oder dem Verkehr zu tun haben, und zwar hier auf diesem Gelände. Ausgenommen ist natürlich das Sicherheitsteam, weil die haben sie natürlich alle aufgestellt. Aber für den Rest gilt, wer mir bis Montag sagt, wie viele Schilder stehen, die ersten drei bekommen Eis. Wir haben viel geplant und viel vorbereitet, aber wie sagt man so schön, der Mensch dachte und Gott lachte und der Volksmund weiß, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und deshalb wollen wir diese Tagung jetzt am Anfang in Gottes Hände legen und da ihr ja gerade so motiviert wart aufzustehen, dürft ihr zum Gebet sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir für die Pfingsttagung, dass wir hier zusammenkommen dürfen, so frei und offen in einem freien Land. Danke dir für deinen Geist, den wir bekommen dürfen. Danke für dein Wort. Danke für die vielen Besucher, die hier erschienen sind. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass wir verstehen und erkennen, was du zu sagen hast und dass du von innen raus veränderst. Amen. Nachdem die Fackelträger uns schon eingestimmt haben, darf ich jetzt den David auf die Bühne bitten.
Hi. Ihr seid ja jetzt alle schon ein bisschen fit, ne? Wollen wir noch ein Lied singen mit Bewegungen? Aber nicht jetzt. Ich möchte einen kleinen Test machen. Ich würde gerne einen Freiwilligen auswählen. Und ich mache das oft so, ich habe einen Gegenstand dabei. Und diesen Gegenstand, den werfe ich in die Menge. Und den es trifft, der darf nach vorne kommen. Ja? Also, einfach mal bitte alle Augen nach vorne, dass es nicht irgendwie einen trifft, der nicht nach vorne schaut. Das wäre ein bisschen ungünstig. Also, ich habe einen Gegenstand, ich werfe den in die Menge und den es trifft, der kommt dann dran. Nee, ist natürlich ja Spaß. Der Nebenmann, der andere kann ja nicht mehr. Also, ich werfe den... Na, machen wir nicht. Mache ich sonst immer nur auf Kinderveranstaltungen, deswegen machen wir heute was anderes. Bevor ich vielleicht einen Freiwilligen auswähle, zeige ich vielleicht, was er machen darf. Oh.
Weiß jemand, was das ist?
Am Mausfallen, genau, ey. Richtig groden.
Oh. Rupp. Wer hat schon mal eine auf den Finger gekriegt? Also mit dem Mausfall? Oh, hat wehgetan? Ja, okay. Probieren wir mal das aus. Macht es dir was aus, wahrscheinlich, ne? Ein schöner Abdruck. Ist aber jetzt nicht so gefährlich, ne? Wer, Hand nach oben, würde nach vorne kommen und gerne mal seinen Finger neu halten? Echt jetzt? Euer Ernst? Na gut, dann machen wir das anders. Ah, haben wir eine andere Version.
Oh, die tut ganz weh.
Weiß ich mal, was das ist?
Ranfall, genau. Du bist aus dem Schwarm, gell?
Na, Quatsch. Wer würde denn da seinen Finger gerne mal neu halten? Trotzdem einer. Schauen wir mal, was damit passiert. Hat jemand Hunger? Ihr könnt es danach hier vorne abholen. Mit Geschmack von der letzten Ratte. Oh. Wer? Würde denn jetzt gerne seinen Finger da reinhalten? Keiner, ne? Ja, wo? Echt? Hier? Alter. Wo sind deine Eltern? Daneben. Und es erlaubt dir? Nee, ne, okay. Mann. Wenn ich sagen würde, auch obwohl das vielleicht ausschaut wie ein Wagnis, wenn ich sagen würde, du könntest mir vertrauen, und dieses Wagnis einzugehen, das lohnt sich. Und es würde dir nicht wehtun. Wer würde da nach vorne kommen? Mehr, ne? Und wer traut sich jetzt tatsächlich nach vorne zu kommen und seinen Finger reinzustecken? Du, steh mal auf, bist du bereit? Ja? Dann ein Riesenapplaus für die
Hanna.
Hanna. Hanna, komm zu mir nach vorne, bitte. Pass auf, ich lasse dich hoch. Upp. Bitte schön. Pass auf, stell dich mal hier hin. Perfekt. Bevor wir das aber jetzt halt machen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen aufpassen.
Kollege, servus. Das lassen wir für Sie, gell?
Nein. Hey, servus, Kollege. Hi. Wo sind deine Eltern? Wo sind deine Eltern? Weißt du das?
Da hinten. Wo sind die Eltern?
Da hinten. Hi. Willst du mit hier vorne bleiben und zuschauen? Willst du wieder runter?
Nein.
Da rein? Na, da rein geht's nicht. Willst du wieder runter?
Nein, reinlangen.
Reinlangen willst du? Uiuiuiuiuiui. Okay, pass auf, ein Deal. Wir machen einen Deal, okay? Uiuiuiui. Okay, pass auf, Jungs. Wir machen einen Deal, okay? Hört mir mal zu. Wir lassen die erste Mutige jetzt reinlachen. Und danach dürft ihr beide reinlachen, okay? Okay?
Ja?
Ja? Okay, pass auf. Da müsst ihr mir einen Gefallen tun. Dann setzt ihr euch jetzt zu den Jungs da mit vorne hin und dann dürft ihr danach reinlangen. Alles klar? Klatsch ein! Ein Riesenapplaus für die zwei mutigen Jungs! Hoppa. Uiuiui. Uiuiui. Pass auf. Bevor wir das Ganze starten, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Beim letzten Mal habe ich nämlich eine schlechte Erfahrung gemacht. Spritzschutz. Aufpassen. Einmal hier rein. Ah! Spaß. Aufpassen, da oben ist ein Loch, eine Öffnung. Perfekt. Das schaut doch super aus, oder? So. Ich mache dasselbe. Ich schenke Klamotten. Das letzte Mal, die Schweinerei ging nicht mehr raus. Ah. Fühlst du dich wohl? Ja? Ich auch. Ja. Schaut doch gut aus, ne? Danke. Pass auf, also. Ein kleines bisschen nach vorne. Bist du bereit? Mein Herz schlägt wie Sau. Bist du echt bereit? Du hast gesehen, was es mit der Paprika gemacht hat. Ne? Stell dir vor, das könnte dein Finger sein. Okay, pass auf. Dreh dich mal ein bisschen so zum Publikum. Gib mir deine linke Hand den Daumen. Oder mach mal den Zeigefinger, das ist nicht so wichtig. Ne? Hey, die lässt sich nichts anmerken. Ne? Bist ganz schön mutig. Du vertraust mir echt? Warum vertraust du mir? Weil ich es gesagt habe? Es ist tatsächlich wie ein Magnet. Ja, man hat vielleicht Leute schon mal kennengelernt, die haben vielleicht schlechte Erfahrungen mit, gell? Aber wenn ich dir sage, du kannst mir vertrauen zu 100%, dann machst du es? Bist du bereit? Bist du bereit? Schließ bitte die Augen. Oh. Das ist dein Applaus! Das einmal nach unten kommen. Die Mülltüte kannst du mir später geben. Jetzt, meine Güte, ihr seid... So, schau mal her, jetzt darfst du mal reinlangen, tu mal den Finger rein. Nein, hier, stopp. Ja, ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam. Augen zu. Und runter. Und stark drücken. Oh, nichts passiert, gell? Hey, stark. Ein Riesenapplaus für den mutigen Junge hier. Und bei dir. Für dich machen wir das auch. Und ganz langsam, ganz langsam. Ah, ganz langsam. Und, ja, und. Nichts passiert. Ihr seid spitze. Ihr dürft wieder zu Mama und Papa gehen auf den Platz. Das ist euer Applaus. Boah, das sind die mutigen Jungs. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte nicht reingelangt wahrscheinlich. Haben sich auch nicht so viele gemeldet, gell? Aber so fühlt sich manchmal vielleicht an. Gott 100% zu vertrauen. Es schaut aus wie ein Wagnis, alles loszulassen. Vielleicht hat man den einen oder anderen Kumpel, Arbeitskollegen oder sonst was. Oder eine Freundin, die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. In Anführungszeichen. Und dann traut man sich vielleicht nicht. Oder wenn Gott, der Gott der Bibel, Jesus Christus sagt, du kannst mir zu 100% vertrauen. Folge mir nach. Machst du das? Vertraust du ihm? Das finde ich cool. Das finde ich cool. Denn es ist vielleicht ein Wagnis, aber es ist vielleicht anders, wie er denkt. Nämlich kein schmerzendes Herz, schmerzende Finger. Dankeschön.
Nachdem uns der David in die Verkündigung schon mit reingenommen hat, darf ich euch jetzt noch zwei andere Personen vorstellen, die heute als Redner mit eingeteilt sind. Und zwar darf ich da die Sabine Ramani und den Andreas Poppert mit auf die Bühne bitten. So, grüß Gott, schön, dass ihr da seid. Jetzt ist es bei uns im Frankenland ja so, wie man heißt, ist manchmal nicht so wichtig. Und da die Leute aber trotzdem gern wissen will, wer einer ist, gibt es bei uns eine ganz spezielle Frage, nämlich, sag mal, wem kennst du eigentlich auch? Damit ist nicht unbedingt gemeint, wie man heißt, sondern mehr, aus welchem Elternhaus kommt man, wie hieß der Vater, der Urgroßvater, der Ururgroßvater oder auch, wie heißt der Familienclan. Deshalb wäre meine Frage jetzt an euch, wem kehrt ihr eigentlich auch?
Mach du, sagt er. Ich habe es verstanden, ich komme aus der Südpfalz, da sagt man das auch. Und ich bin die Kleine aus dem Hasenberg. Ich gehöre nach Dahn, ins Dahner Felsenland, das ist ein kleines Dorf. Und dort gehöre ich zur Familie Kornet ursprünglich. Und jetzt heiße ich Ramani. Ja, ist es damit beantwortet?
Ich denke schon.
Das Dahner Felsenland, das klingt so wie nach Herr der Ringe. Ja, ist cool. Ich bin eher langweilig unterwegs. Ich bin Schweizer, ich komme aus der Schweiz. Mein Vater hieß Karl, mein Großvater hieß Karl. Gott sei Dank hat mein Papa damit aufgehört. Sorry für alle Karls hier. Wobei Andreas ist auch nicht wahnsinnig inspirierend. Also, boah. Na gut. Ja gut, ich darf das sagen, gell? Als Schweizer darf man noch vieles. Ich habe mich übrigens sehr wohl gefühlt. Ich bin da durch die fränkische Schweiz durchgefahren. Ja? Das habt ihr extra für mich dahin gemacht, das Schild, gell? Da fühlt man sich wohl. Also Franken haben wir gern und Schweiz auch.
Ja, das mit dem Schild war heute früh noch eine... Das war knapp, ne?
War knapp.
Andreas, du hast gerade schon gesagt, du kommst aus der Schweiz.
Andreas sagt man mir eigentlich nicht, das sagt nur die Mama.
Ach so.
Also du darfst schon, aber...
Dann Bobby.
Ja, jetzt höre ich ihn, ja. Ja.
Dein Nachname ist ja offiziell Poppert und wie du merkst, wir als Franken haben wir ein wenig ein Problem mit dem B und dem D.
Wie sagt ihr, macht ihr alles gleich?
Es gibt ein weiches B und ein hartes B.
Und ihr schreibt es auch gleich?
Kim drauf um, mit welchen Leid, bei manchen gibt es bloß einen Buchstaben H.
Super, das ist praktisch.
Deshalb wäre meine Frage, wie oft hast du heute schon deine Nummer falsch gehört?
Es ist aber gut, ich glaube, du warst der Erste, ja?
Dann Sabine, wir sind hier in einem Zeltlager. Wie stehst du zum Zelten?
Ja, ich hätte gerne gezeltet. Ich habe mich vorhin schon ausgetauscht mit ein paar Leuten. Ich hätte total gerne gezeltet und darf dieses Jahr, aber scheinbar nicht. Ich muss im Freizeithaus schlafen, aber ich komme dann nächstes Jahr nochmal mit dem Zelt.
Das ist doch mal eine Ansage. Im Programmheft steht, dass du im CVM Schlesische Oberlausitz gearbeitet hast und an dem Salam-Projekt beteiligt warst. Wo ist bitte schön die Schlesische Oberlausitz und was ist das Saarland-Projekt?
Die Schlesische Oberlausitz, das ist an der Grenze zu Polen, also in Görlitz. Da haben wir bis vor 3 Wochen noch gewohnt. Jetzt kamen wir heute aus Wiesbaden, wohnen inzwischen dort. Mein Mann kann es auch nicht so richtig aussprechen, der kommt aus dem Iran und hat immer Chinesische Oberlausitz gesagt. Und hat es, glaube ich, auch geglaubt, dass es so heißt. Ja, genau, das ist die Schlesische Oberlausitz in Görlitz. Ganz tolle Leute dort. Und das Salam-Projekt, das ist in der Türkei, an der syrischen Grenze. Und davon erzähle ich vielleicht nachher noch was.
Dankeschön. Bobby, ich habe es gelernt.
Sehr gut.
Du bist Leiter von Campus für Christus. Was ist Campus?
Leider oder Leiter?
Leider.
Also es ist Leider, manchmal ist Leiden Leiden. Ja, ihr habt das drauf, ja, hier in Franken.
Du siehst schon, was Leidenschaft bedeutet. Ne?
Ich bin leider bei Campus für Christus, ja.
Was ist es und inwiefern hat Campus was mit Studenten zu tun?
Das ist eine schwierige Frage. Campus für Christus ist eine Netzwerkorganisation. Ich leite das in der Schweiz, jetzt erst ganz neu auch in Deutschland. Wir haben Zielgruppenarbeit, das heißt, wir möchten Christus in verschiedene Zielgruppen hineintragen. Studenten ist eine, wir haben aber auch Diplomaten und Sportler und Jugendliche und ganz viele verschiedene Sachen. Und wir netzwerken verschiedene Denominationen. Also wir machen zusammen mit Kirchen Großveranstaltungen, das katholisch, reformiert, charismatisch. CVJM ist ja eine eigene Religion. All, dass all diese Religionen, christlichen Religionen zusammen was machen können. Ja.
Und eine letzte Frage noch. Für euch ist es ja beides das erste Mal hier auf der Pfingsttagung. Was ist euer Wunsch für diese Tage? Ich würde sagen, Ladies first, aber...
Es sind so viele Wünsche. Also ich habe mir gewünscht, dass schönes Wetter wird und das ist es schon. Ja, und ich wünsche mir einfach vielleicht auch ganz viele Begegnungen mit euch, wenn ihr Lust und Zeit habt und noch offen seid für neue Menschen außerhalb von eurem eigenen Dunstkreis, sag ich mal. Ja, es ist total spannend, von hier vorne in diese Menge reinzugucken und ich wünsche einfach allen auch eine total gesegnete Zeit und gute Begegnungen mit Gott.
Hat schon fast alles abgedeckt, was mir auch in den Sinn kam. Ladies first, da könnte ich fast mitmachen. Ich habe 4 kleine Mädchen zu Hause, die sind zwischen 4 und 9. Also ich habe viel Östrogen. Genau, danke. War das jetzt mitleidig oder was? Nee. Ja, cool, oder? Die rocken, die Girls. Also ich freue mich auf eine Zeit, wo wir einander begegnen, also nicht so nah, gell, nicht so mit Umarmen und so, das ist, aber wo wir einander begegnen und wo wir gemeinsam irgendwie Gott begegnen, das fände ich cool, dass das irgendwo Platz hat. Ja?
Dankeschön an euch beide und damit machen jetzt Sabine und ich die Bühne frei für Andreas für das Thema Gott führt. Steig ein.
Danke vielmals. Ich freue mich, hier zu sein. Schön. Ja, zumindest seid ihr freundlich, ne? Ja, klingt so, als würdet ihr mich willkommen heißen. Ist cool, hier zu sein. Ich war selber, meine ganze Jugend habe ich im CVJM verbracht. Aber in der Schweiz, das heißt, mir sagt dem nicht CVJM, sondern CEFI. Das ist CEFI. Das ist die Kurzform. In der Schweiz macht man alles kurz, weil die Schweiz ist so klein, da muss man alles kurz machen, damit es reinpasst. Also, das war im CEFI. Und ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben, weil alle unsere Pfingstlager, ich war in jedem Pfingstlager pro Jahr etwa 3-mal, gell? Jedes Pfingstlager war voll verpisst. Also, was macht ihr da? Wettermäßig, ja? Es hat geschifft. Hat einfach durchgeschifft, krudelt, 3 Tage. Was macht ihr anders? Ich habe meine Winterkleidung mitgemacht. Bayerisch-Sibirien, das ist kalt und hässlich, da muss man, oder? Und jetzt sitzt ihr da, Sommer, das ist schön. Ja? Ihr habt auch keine Ahnung, gell? Aber ja, das ist schön. Es kommt noch, Regen kommt noch. Schnee kommt noch. Toll. Ja, freue mich. Das Thema ist ja, Gott führt, steig ein. Ich glaube, es ist ein nettes Thema. Ich mag das Thema. Meistens ist aber Glaube eigentlich genau das Gegenteil. Gott führt, steig aus. Ich glaube, dass Glaube viel mehr mit Aussteigen als mit Einsteigen zu tun hat. Ich habe von diesem Typ gehört, der hat seine Geschichte aufgeschrieben, der war in Asien. Mir sagt dem China, wenn es jetzt in China ist, ihr sagt China, oder? Es ist China. Nee, sagt man das nicht in Franken. Aber man kann es in Franken sagen, weil es kein D und kein T hat, ja? Also in China, mir sagt China, ganz schön. Also der war in China, und da ist er in ein Taxi angestiegen, direkt aus dem Flughafen raus. Ein Taxi musste dringend zu seinem Hotel, hat gesagt, Blue Hotel, irgendwie so ein Blue hat es geheißen, Blue Hotel, und da wollte er hin. Und der Taxifahrer hat nur Chinesisch gesprochen, kein Wort Englisch. Und er hat nur auf Chinesisch irgendwas gemacht, und der Typ hat gesagt, nein, Blue Hotel, der Blue Hotel. Und dann haben die das ein paar Mal hin, Ping-Pong, Tischtennis, hin und her gemacht. Der ist nicht losgekommen. Und er hat gesagt, ich will zu meinem Hotel, auf Englisch, Blue Hotel. Und dann hat er gedacht, ja gut, der checkt vielleicht irgendwann. Und er ist einfach sitzen geblieben. Hat er ein paar Minuten lang neben diesem Taxichauffeur gewartet, im Auto drin schon, hat gewartet, er ist nicht abgefahren. Die saßen einfach so wie befreundet nebeneinander. Wie so ein Ehepaar schweigend, hat man nichts mehr zu erzählen, ja? Irgendwann, nach Minuten, steigt hinten eine zweite Person ein. Und der Typ vorne merkt, dass das gar kein Taxi ist, sondern ein Privatwagen. Er ist in ein falsches Auto reingestiegen. Und der andere hat nicht irgendwas gesagt, er hat gesagt, bitte aussteigen. 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 Das ist ein Privatauto. Und weil er ein netter Asiat war, ist er dann einfach stumm dann irgendwann sitzen geblieben und die saßen nebeneinander. Und dann ein fremder Mann im fremden Wagen. Super peinliche, awkward Situation. Er ist dann ausgestiegen und hat gemerkt, wenn man irgendwo hinkommen will, muss man manchmal aussteigen. Ja? Du kannst nicht einfach sitzen bleiben. Ihr dürft jetzt sitzen bleiben. Aber im Glaube geht es manchmal darum, auszusteigen. Auszusteigen aus unseren Schubladen und Boxen, die wir uns zurechtgezimmert haben, und uns einzulassen auf etwas, das größer ist als unser menschlicher Verstand. Das ist Glaube. Nicht zu meinen, wir können mit unserem menschlichen Verstand das ganze Welt erfassen, unser Leben erfassen, sondern zu begreifen, da gibt es etwas, das ist größer als ich. Und Glaube heißt eben Vertrauen. Vertrauen ist manchmal so negativ konnotiert im Deutsch. Gell? Vertrauen ist, muss man halt vertrauen. Ja? Man muss halt vertrauen. Wie hoffen ist auch so ein schwaches Wort. Wir müssen halt hoffen, dass das Wetter gut ist. Wir müssen halt darauf vertrauen, dass es nicht regnet. Aber im Glaube ist es etwas viel Stärkeres. Ich vertraue auf etwas, dass sich ziemlich sicher dann bewahrheitet. Es ist stärker als nur einfach, na gut, ich kann nichts mehr, dann muss ich halt vertrauen. Und ich mag diesen Kerl, den Petrus. Das ist ja so ein richtiges Raubein, ja? Der kommt wahrscheinlich hat er Vorfahren in Franken, ja? Der Petrus, der kann was. Der ist halt ein Macher, ja? Der packt Dinge an in der Bibel. Der nimmt sein Schweizer Sackmesser, schneidet einem Ohr ab. Der ist richtig so. Der macht was, der ist nicht einfach so nett dabei im Kuschelclub der Geretteten. Der ist wirklich einer, der will was bewegen. Und dieser Petrus, der ist umgeben von ein paar Typen, die sind auch ziemlich wild. Seine Freunde zum Beispiel, Johannes und Jakobus, den hat man Donnerbrüder gesagt. Die haben wahrscheinlich ziemlich Radau gemacht manchmal. Einer seiner Freunde war ein Zelot, das waren die Radikalen damals. Die haben mit Gewalt Dinge durchgesetzt. Und dieser Petrus, den hat es ja tatsächlich gegeben. Muss man nicht einfach vertrauen in diesen alten Märchengeschichten der Bibel. Ich war kürzlich in Israel und es ist ja spannend, man hat das Haus von Simon Petrus gefunden. Wie findet man sowas? Man hat da in Kapernaum ausgegraben und das war der Ort, wo Jesus viel gelebt hat. In der Bibel liest man, dass Jesus bei der Schwiegermama von Petrus zu Hause war. Hat die geheilt, heißt es in der Bibel. Und die Schwiegermama, die hat in Kapernaum gelebt. Das ist ein kleines Dorf, das ist nicht riesig, sondern ein kleines Fischerdorf. Hat man alles ausgegraben. Der Petrus selber war nicht aus Kapernaum, der hat also ziemlich sicher ja auch bei seiner Schwiegermama gelebt. Ich weiß nicht, ob das immer so gut funktioniert hat, aber gibt so manchmal so Schwiegermama-Energien, gell? Ich habe eine ganz tolle Schwiegermama. Der hat da gelebt und wahrscheinlich hat natürlich sein Freund Jesus auch da gelebt, wenn er mal in Kapernaum war. Wahrscheinlich auch manchmal über längere Zeit. Und man hat in Kapernaum ein Haus ausgegraben, da findet man Rußspuren, weil in diesem Haus Kerzen angezündet und was angebetet worden ist. Aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, da haben Menschen begonnen, in diesem Haus anzubeten. Man findet an den Wänden Inschriften aus Kalk, da steht Jesus und Simon. Also irgendwas mit Simon muss das Haus zu tun haben, mit diesem Simon Petrus und irgendwas mit Jesus. Man hat da, hoppla, ja. Ja, das schlägt schon mal einen um, wenn man solche Fakten hört. Das ist gewaltig, gell? Man hat da solche Tonstücke gefunden, da steht Maria drauf, Josef drauf, Gott drauf, Jesus drauf, in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Und Wissenschaftler sind sich einig, dass das das Haus von der Schwiegermama von Simon Petrus ist. Und Menschen haben schon im ersten Jahrhundert, die ersten Christen, die sind dahin gepilgert, haben sich durchgefragt, das ist ein kleines Kuhdorf, gell? Haben sich durchgefragt, wo ist dieser Simon Petrus her, wo ist dieser Jesus her? Und dann hat man die zu diesem Haus geführt und die haben da Kerzen angezündet, deshalb die Rußspuren. Und da haben sie begonnen, zu diesem Jesus zu beten, vor 2000 Jahren. Also diesen Simon Petrus hat es gegeben als Freund von Jesus. Man hat im 5. Jahrhundert nach Christus hat man eine byzantinische Kirche mit genau dem Mittelpunkt von dem Haus auf dieses Haus drauf gebaut. Ich glaube, etwa 300 Jahre später nochmals eine Kirche rundherum, ein bisschen größer. Und jetzt steht eine große Kirche nochmals ganz oben drauf. Immer alles mit dem Zentrum von diesem Haus. Und dieser Petrus, der war ganz nah an diesem Jesus dran und der hat ein paar ganz spezielle Erlebnisse gemacht. Einmal war er auf dem See und da ist Jesus auf dem Wasser gelaufen. Und der Simon Petrus, der hat nicht viel überlegt, oder? Manchmal schaltet er sein Hirn aus, das geschieht man manchmal auch. Und dann redet man einfach, gell? Man muss ja manchmal reden, um zu wissen, was man denkt. Und er redet dann und er sagt, hey, Jesus, kann ich da auch rauskommen? Und Jesus sagt, na klar, ja. Und dann geht der Simon Petrus, dieses wilde Dings, der geht da raus,
auf das Wasser. Und ich glaube, das ist so ein starkes Symbol für das, wie Glaube funktioniert. Glaube ist eben nicht einfach, ich sitze mein Hintern platt so über Pfingsten und es ist nett und kuschelig. Oder ich gehe ab und zu vielleicht mal in die Kirche oder ich gehe nicht in die Kirche oder ich lese Bibel oder lese nicht die Bibel. Das hat nichts mit der Dimension vom Glaube zu tun. Glaube hat damit zu tun, dass wir den Mut haben, unsere Komfortzone ab und zu verlassen und zu sagen, Gott, ich vertraue darauf, dass du mich jetzt trägst. Ich vertraue darauf, dass da etwas größer ist in meinem Leben, als ich es selber bin. Ich vertraue darauf, dass du ein Gott bist, der es gut mit mir meint. Und da beginnt Glaube. Glaube beginnt nicht einfach damit, dass wir traditionell in ein kirchliches Umfeld hineingeboren werden. Glaube beginnt mit einer Entscheidung, aus dieser Komfortzone auszusteigen und zu sagen, Gott, wenn du da bist, dann trag mich jetzt. Und das begeistert mich an diesem Petrus, dass er das immer wieder gemacht hat, immer wieder gewagt hat. Es gibt zwei absolute Schlüsselstellen bei Petrus und die flashen mich total. Einmal ist er mit seinem Freund Jesus oben bei Philippi Caesarea, das ist im Norden, über dem See Genezareth. Und Philippi Caesarea, das war damals die Autobahn der damaligen Welt. Es gab keine Straße, die wahrscheinlich mehr genutzt worden ist. Die verbindet ja diese verschiedenen Kontinente miteinander und damals war der Seeweg zum Beispiel im Winter gar nicht zugänglich und sonst gefährlich. Also alle mussten diesen Weg nehmen und Philippi Caesarea war das Nadelöhr. Also das war die Autobahn der Welt. Und an dieser Stelle hat man für Kaiser, deshalb heißt Caesarea, hat man für Kaiser, die hat man angebetet, hat man da große Sachen gebaut. Da waren Götter wie der Pan wurde verehrt. Da hat man tanzende Ziegen angebetet. Kann man alles noch anschauen. Also die Ziegen sind nicht mehr da, aber sonst ist da ganz vieles noch in Stein gehauen. Und an dieser Stelle lesen wir, Matthäus 16, ist die Stelle, wo Jesus seine Jünger fragt, hey, für wen halten eigentlich die Leute mich? Muss man sich vorstellen, im Hintergrund all diese verschiedenen Götter in Stein gehauen, die sieht man noch. Verschiedene Tempel, wo man verschiedene Dinge angebetet hat. Und da kommt diese Frage von Jesus, hey, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und er kriegt eine Antwort und nachher fragt er Matthäus 16, 18, fragt er Simon, Petrus, er fragt die Jünger, aber Simon ist der Mutige, der einfach mal spricht und antwortet. Er fragt, und für wen haltet ihr mich eigentlich? Und da kommt diese Antwort von Simon zum ersten Mal in der Bibel, ein Mensch, der erkennt, wer Jesus ist und sagt, du bist der Sohn Gottes, der Messias. Und dann antwortet Jesus so ein bisschen wie, wow, gut gemacht. Du bist Petrus. Er gibt ihm einen Namen. Du bist Petrus. Das ist der Fels. Du bist der Fels. Und das heißt, und auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Über Jahrhunderte hat man jetzt traditionellerweise gesagt, ja, das ist wahrscheinlich, weil Petrus Fels ist, meint Jesus sicher auf diesen Fels. Er wird der Erste sein, auf dem die Gemeinde steht. Aber wenn er das gesagt hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, du bist Petrus, also der Fels, und auf dich werde ich die Gemeinde bauen. Das wäre grammatikalisch sauber. Er hat aber zwei verschiedene Worte benutzt. Er sagt, du bist Petrus und auf diesen Petra werde ich die Gemeinde bauen. Wahrscheinlich meint er mit Petra nicht den Petrus, sondern was anderes. Es kann eigentlich fast nur das Bekenntnis vorher gemeint sein. Und das begeistert mich, dass er sagt, du bist ein Fels, ein Stein. Aber auf dieses Bekenntnis, das du vorher gemacht hast, das ist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde baue. Und das begeistert mich, dass es im Glaube eben um dieses Bekenntnis geht, um dieses Einsehen, wer ist eigentlich Jesus? Und das ist die Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Da geht es nicht um so etwas Kommunales, so etwas Gemeinschaftliches. Diese Elemente hat der Glaube auch. Da geht es um dich und um mich ganz persönlich. Und diese Frage stellt heute Gott auch noch dir und mir. Wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Und auf dieses Bekenntnis möchte ich deinen Glauben aufbauen. Auf dieses Bekenntnis möchte ich die Kirche heute aufbauen. Ich glaube, dass die Kirche oft deshalb leer ist, weil sie keine bekennende Kirche mehr ist. Weil sie eigentlich als Kirche nicht mehr weiß, was sie eigentlich glaubt. Und man will dann möglichst liberal sein und niemanden brüskieren und da hat alles Platz. Aber eigentlich sagt Jesus, auf dieses Bekenntnis, wer ich eigentlich bin, auf das baue ich meine Kirche, baue ich meine Gemeinde und auf das baut sich dein Glaube auf. Es ist wichtig, was du für eine Antwort hast, wenn Jesus fragt, wer bin ich für dich? Und deshalb, das ist die zweite historische Schlüsselbegegnung von Petrus mit Jesus. Er hat viele gehabt, aber es ist so historisch. Dieser Moment, wo Jesus Petrus eine andere Frage stellt und die kommt nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung. Es gab ja den Moment, wo Jesus gefangen genommen wird und nachher hat der Petrus Angst. Und als die Leute fragen, kennst du Jesus? Sagt, oh, ich kenne ihn nicht. Das ist der Verrat an seinem Freund. Und ich glaube, der Verrat von Judas hat Jesus weniger geschmerzt als der Verrat von Petrus. Das war einer seiner besten engsten Freunde. Und jetzt in der Zeit seiner größten Not wird man gefangen genommen. Danach da kommt diese Kreuzigung und der Petrus sagt, oh, kikeriki, ich kenne den nicht. Gell? Und dann ist Jesus weg. Wir kürzen jetzt mal kurz ab. Oder er ist kurz weg, kommt dann wieder, ist wieder da und er erscheint den Jüngern zweimal. Aber nur so im Kollektiv. Petrus sagt, er hat keine Zeit, mit ihm zu reden. Und dann heißt es in der Bibel, kommt er ein drittes Mal nach der Auferstehung. Und er schaut, heißt es, er ist da mit Petrus zusammen. Ich glaube, der schaut ihm ganz tief in die Augen. Und jetzt ist der Moment, das ist Johannes 21, jetzt ist der Moment, die alles entscheidende Frage, was fragst du deinen Freund, der dich verraten hat? Auf dich baue ich ja die Gemeinde und so, auf dein Bekenntnis baue ich die Gemeinde, ja. Aber vorher muss ich noch mit dir was klären, ja. Du Sack, ja, du Fiesling, ja. Du hast mich verraten, irgendwie sowas. Meine Tochter hat kürzlich mal was geklaut. Da muss man mal so einen Papa-Mädel-Talk machen. Ich hab dich lieb, klar, aber Mädel, so läuft das nicht, gell? Wir nehmen nicht Dinge, die nicht uns gehören. Und dann laufen wir weiter in die Zukunft gemeinsam. Da braucht man so einen Schnitt, den man macht. Und ich denke, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich dem Kerl in die Augen geschaut und gesagt, Freundchen, so nicht, gell? Ja, wir mögen uns ja immer noch als Freunde, aber das passiert mir nicht nochmal, dass du mich verrätst. Läuft nicht so, ja? Wo warst du? So einen Talk hätte ich mit ihm geführt. Jesus ist anders. Seine Frage, die er Petrus stellt, Johannes 21, 16, ist, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da ist kein Milligramm an Verurteilung, sondern einfach nur die Frage, liebst du mich? Und das ist diese Frage, die wir immer wieder mal beantworten dürfen und beantworten müssen, weil diese Frage unser Herz nicht neutral lassen kann. Wenn du hier sitzt, vielleicht hörst du die Frage zum ersten Mal, vielleicht zum 200. Mal. Die Frage ist immer genau gleichgültig. Sie sollte uns eben nicht gleichgültig lassen, sondern sie ist gleichgültig. Liebst du mich, fragt Jesus dich. Liebst du mich? Und du sagst, klar, ich liebe dich, ich bin jetzt im Pfingsten, wollte gar nicht hin, aber bin da. Nein, das ist nicht die Frage, liebst du mich? Ja klar, ich bin ja im Seeverdamm, irgendwas, Hassloch, irgendwas und ich mache da ja für dich Jugendarbeit. Nein, das ist nicht meine Frage, liebst du mich? Ja klar, ich meine, ich gehöre zur Kirche. Nein, liebst du mich? Ja klar, ich habe ja da vorhin mitgetanzt bei diesen Bewegungsliedern. Finde ich doof, aber mache ich mit. Nein, das ist nicht meine Frage, liebst du mich? Ich finde die nicht doof. Liebst du mich? Es ist eine Herzensfrage. Hast du mich lieb? Weil ich habe für dich alles gegeben. Und es ist eine Frage, die sich lohnt, zwei, drei Tage daran rumzukauen und ihm eine Antwort zu geben. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Und wer bin ich für dich? Ich wünsche euch, dass ihr ab und zu in diesen Tagen kurz ein paar Minuten für euch habt, wo ihr das beantworten könnt. Ich möchte euch, schließt mal kurz die Augen, ich möchte mit einem Gebet schließen und dann hören wir noch eine ganz starke Geschichte von Sabine. Du kannst schon kommen, Sabine. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Zeit hier jetzt. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dich an uns verschenkt hast und deshalb können wir am Ende nicht nur Weihnachten und Ostern, sondern auch Pfingsten feiern. Und ich bitte dich, dass wir hier Pfingsten ganz neu in einer neuen Dimension erleben dürfen, dass du deinen Geist neu ausgießt über uns und in unsere Herzen. Ich bitte dich, dass du kommst und bewegst und dass es überraschend sein darf, dass es auch überführend sein darf. in deiner liebevollen Art und Weise, komm du und sprich du in unsere Herzen, damit wir dir eine Antwort geben können auf die Frage, wer du bist für uns. Und dass wir dir antworten können, wie es mit unserer Liebe zu dir steht. Amen.
Ja, der Bobby hat gesagt, Bobby hat gesagt, dass ich eine starke Geschichte hätte. Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass alle, die hier sitzen, eine starke Geschichte haben. Und ich war vor 2 oder 3 Jahren hier bei der JUMICO, Jugendmissionskonferenz im Frankenwald, und habe einfach mal das Mikrofon rumgegeben und war total baff. Wir haben eine Stunde lang oder noch länger Geschichten von Leuten hier, von Jugendlichen aus der Region gehört, was sie erlebt haben und Geschichten mit Gott. Und ich glaube, jeder von euch hat seine starke Geschichte und meine ist da nicht stärker. Ich wurde nur eingeladen, heute hier zu stehen. Und wie gesagt, ich bin die Kleine aus dem Hasenberg. Weiß nicht, woher ihr herkommt oder was euch geprägt hat. Aber ich bin ganz normal in einem Dorf groß geworden, in dem man so ein bisschen wie im Schwabenland eben das Motto hat, schaffe, schaffe, Häusle baue. Also immer möglichst viel tun und möglichst viel sparen vor allem. Und bin in einem Haus groß geworden, was nicht christlich geprägt ist. Meine Eltern sind eigentlich nie in die Kirche gegangen. Ich hatte mit 5 Jahren schon so ein ganz starkes Verlangen nach Gott, vielleicht auch angeregt durch meine Oma, die in die Kirche gegangen ist, und bin dann mit 5 Jahren manchmal schon morgens in Gottesdienst, wenn meine Eltern noch im Bett lagen. Aber das hat nicht lange angehalten. Ich bin dann irgendwann in diese Maschinerie in unserem Dorf mit reingeraten. Ich habe immer nur dann Lob und Anerkennung gekriegt, wenn ich viel Geld verdient habe. Und so habe ich neben dem Gymnasium damals schon angefangen, ganz viel zu arbeiten. Habe in einer Bäckerei geputzt, habe Nachhilfe gegeben, im Schwimmbadkiosk gearbeitet, Zeitungen ausgetragen und dann noch so Parfüm verkauft. Jedenfalls hatte ich, als ich 18 Jahre alt war, 10.000 Euro angespart und war super stolz auf mich. Und dann kam eben diese große Frage, die der Bobby vorhin gestellt hat. Ich habe Jesus gar nicht gekannt. Habe ihn dann auf einer SMD-Freizeit kennengelernt und er hat mir die Frage gestellt, liebst du mich? Das war für mich eine Riesenüberwindung, mich überhaupt auf diese Frage einzulassen. In meinem Umfeld, meine Freundinnen haben alle nicht geglaubt. Ich bin da mitgefahren zu dieser komischen Freizeit, weil mich jemand aus der Klasse eingeladen hat, die aber selber eigentlich gar nicht geglaubt hat. Und nun saß ich da zwischen diesen ganzen Jugendlichen, die geglaubt haben, und wusste nicht so richtig, was ich antworten sollte. Und habe dann eines Abends gebetet während dieser Freizeit, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und ich mache jetzt mal 2 Monate lang so, als würde es dich geben. Und nach diesen 2 Monaten, nachdem ich mich echt von Herzen drauf eingelassen habe und versucht habe, auch ja, das auf mich wirken zu lassen, was die Leute mir da erzählt haben und was in der Bibel steht, konnte ich gar nicht mehr anders. Ich bin einfach total ergriffen worden. Aber das Leben geht ja weiter und gerade wenn man dann so mit 18 kurz vorm Abitur steht, muss man viele Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, wo ihr gerade steht in eurem Leben. Wahrscheinlich habt ihr auch einiges schon hinter euch an Entscheidungen. Für mich war eigentlich klar, ich muss irgendwas super Cooles studieren, wo man auch viel Geld verdient. Aber genau an der Stelle hat Gott mich nochmal gepackt und gesagt, nee, geh nach Wuppertal ans Johanneum. Das klingt total komisch, ne? Johanneum, das klingt so spießbürgerlich, irgendwie sowas Kleinkariertes. Habe ich mir gedacht, bin da mal hingefahren, habe es mir angeguckt, es ist auch wirklich quadratisch praktisch gut, also sieht sehr steril aus und war eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Aber Gott hat mich dazu gebracht, dort tatsächlich meine Ausbildung zu machen. Und so ging mein Leben in eine ganz andere Richtung weiter, die meine Eltern und meine Freunde nie verstanden haben. Also sie fanden es irgendwie sehr kurios, was ich da mache und überhaupt mit diesem ganzen christlichen Zeug. Aber na gut, lassen wir sie mal machen. Hauptsache, sie verdient danach auch richtig Geld. Ja, das kann man theoretisch, wenn man vom Johanneum kommt. Ich habe schon hier so ein paar Stimmen gehört. Ich glaube, manche Leute arbeiten auch hier in der Region aus dem Johanneum. Jedenfalls habe ich dann auch versucht, danach ein paar ordentliche Stellen sozusagen anzugehen. Aber Gott hat mich immer wieder herausgefordert, auszusteigen. Also genau, nicht einsteigen, sondern aussteigen, hat der Bobby vorhin schon gesagt. Und das ist manchmal echt nicht einfach. Ich hatte ein paar Stellen, wo ich Jugendarbeit gemacht habe. Das war total auch gut und hat mir Spaß gemacht. Und ich habe es geliebt zu sehen, wie Jugendliche anfangen, mit Jesus zu leben. Aber dann kam irgendwann der Punkt, wo er mir klar gesagt hat, ich will dich in ein anderes Land schicken. Da dachte ich, oh, ich habe eigentlich schon so viel irgendwie jetzt gesehen und erlebt. Ich muss jetzt eigentlich nicht nochmal unbedingt in ein anderes Land. Aber na gut, was soll denn kommen? Zu dem Zeitpunkt war ich schon 30. Ich bin jetzt 37. Und ich dachte, mit 30 muss man doch sowas eigentlich wirklich nicht nochmal machen. Das macht man nach dem Abitur oder so. Aber na gut, ich lasse mich mal drauf ein. Freunde aus Mexiko haben gesagt, hier, komm nach Mexiko, wir brauchen Leute wie dich. Da dachte ich, ja, okay, Mexiko ist ganz schön weit weg. Aber ich bin dann mal hingeflogen. Nee, das war's nicht. Dann ruft meine Oma mich an, sagt, ah, ich will so gerne mal wieder in Urlaub fliegen. Würdest du nicht mit mir mitkommen? Ich kann alleine nicht mehr. Ich sehe am Flughafen die Schilder nicht und ich würde so gerne noch mal in die Türkei. Da war ich noch lange nicht mehr und früher immer mit ihrem verstorbenen Mann ist sie dahin gereist. Ich dachte, ja, Türkei war ich auch noch nie. Ist jetzt nicht so interessant, aber komme ich mal mit. Ist ja umsonst. Meine Oma hat das vorgeschlagen, dass sie mich einlädt und alles bezahlt. Und dann hat sie schon gebucht. 2 Personen, all inclusive, 5-Sterne-Hotel in Antalya. Dachte, oh Mann, ist überhaupt nicht mein Ding. Also jemand wie ich im 5-Sterne-Hotel, naja, egal. Ich fliege halt mit. Es war im Februar. Da ist eh nicht so viel los. Und dann kamen wir da an. Und es war, wie ich es mir schon gedacht habe. Alle haben da ordentlich reingeschaufelt. Es ging eigentlich hauptsächlich ums Essen. Und ich habe nach diesem vielen guten Essen dann immer einen Spaziergang am Strand gemacht. Die eine Woche werde ich schon rumkriegen, habe ich mir so gedacht und habe es einfach mal genossen. Und als ich so am Strand spazieren war, habe ich für meine Oma Muscheln gesammelt. Und habe eine Muschel nach der anderen so aufgesammelt und hatte dann irgendwann beide Hände voll. Und habe angefangen mit Gott zu reden, einfach zu reden. Was kommt als nächstes, was ist dran? Und Gott hat zu mir gesagt in dem Moment, ich weiß nicht, ob Gott schon mal was zu euch so gesagt hat, also manchmal hat man einfach so einen Eindruck, ne? Das kommt einem so in den Kopf. Und es kam der Eindruck, dass Gott mir sagt, du hast viel gesammelt in deinem Leben und jetzt lass das los und komm in die Türkei. Und muss noch dazu sagen, als ich beide Hände so voll hatte, kam ich gerade an eine Stelle, wo eine ganz besonders schöne Muschel lag, eine ganz große, die ich gerne aufheben wollte, aber ich konnte sie nicht aufheben, weil beide Hände voll, kann man irgendwie nichts mehr fassen. Ja, was mache ich jetzt? Lasse ich wirklich diese Muscheln fallen und nehme die eine? Lasse ich alles los und gehe in die Türkei? In die Türkei, ich kann die Sprache nicht, ich kenne die Kultur nicht, das ist eine ganz andere Religion, was will ich als Christin in der Türkei? Und außerdem, ich kenne das Land ja gar nicht, Antalya, da sind Haufen Touristen, aber was ist schon in der Türkei? Oh, es fiel mir nicht leicht, aber ich habe dann die Muscheln fallen lassen, habe die eine aufgehoben, bin zurückgelaufen zum Hotel und habe dann Gott nochmal gefragt, meinst du das ernst, Türkei? Meinte, ja, komm in die Türkei. Dann gucke ich mir so auf dem Handy die Landkarte an und mein Blick fällt auf eine Stadt, die heißt Gaziantep. Das ist an der syrischen Grenze. Damals war noch gar kein Krieg in Syrien, es war alles total friedlich, gar kein Problem. Dachte ich, Gaziantep, echt, willst du mich da haben, Gott? Ja, und wie es dann weitergeht, das würde ich morgen erzählen. Ich bin tatsächlich nach Gaziantep gegangen und damit kommen dann noch ein paar Sachen, die dort passiert sind. Will aber noch mal sagen, es ist eigentlich schnuppewurscht, wo man ist. Also es kommt nicht drauf an, ein anderes Land zu gehen. Der Bobby hat vorhin gesagt, hier dieser Taxifahrer, das war gar kein Taxifahrer. Ich habe mal einen Witz gehört, der geht so, steigt ein Christ ins Taxi, der Taxifahrer fragt, na, wo wollen Sie denn hin? Sagt er, ach, ist eigentlich egal, Christen werden überall gebraucht. Ja, und genau, ihr werdet auch gebraucht, vielleicht werdet ihr auch bei dieser Tagung gebraucht. Bin gespannt, was ihr vielleicht auch mir zu erzählen habt. Danke erstmal fürs Zuhören.
Nach dem Bobby und der Sabine wollen wir zusammen ein Lied singen, das Lied Nummer 3, Etwas in mir. Und anschließend wird der Thomas von den Fackelträgern noch zusammen mit uns beten.
Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Und wir wollen das jetzt zusammen singen mit dem Bewusstsein, dass wir unseren Herrn und Gott, Jesus Christus, anbeten und ihn feiern dürfen. Denn allein in der Schöpfung ist es zu sehen, dass es einen Schöpfer geben muss. Und ich danke den Rednern von gerade eben. Jetzt sind wir alle wach. Ich danke den Rednern, weil um das zu erleben, du gibst mir Freude, die von innen kommt. Muss man vertrauen. Diesen Schritt gewagt haben, zu sagen, ich vertraue dir, Herr. Auch wenn es vielleicht ausschaut wie ein Wagnis oder ein Ausstieg. Hast du es schon gemacht? Und ich hoffe, dass du auf dieser Pfingsttagung, in diesen Tagen, wenn du es noch nicht gemacht hast, dein Vertrauen in diesen Schöpfer, in diesen Gott zu legen, dass du es tun darfst. Und deswegen wollen wir jetzt singen, etwas in mir.
Noch. Hey Jesus, ich danke dir von Herzen für diesen Nachmittag. Danke dir, dass wir von dir hören durften, von deiner Liebe, deiner Gnade, die du uns täglich gibst, Herr Jesus, und dass wir dir vertrauen dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass wir mit dir gehen dürfen, denn du hast das Leben geschaffen und wir dürfen jetzt aus dir leben. Und ich möchte bitten, dass du in jeden einzelnen Weg, der hier sitzt, der dich noch nicht kennt, dass du sein Herz berührst. Und dass Menschen verändert von diesem Platz gehen können, Herr Jesus, weil du gewirkt hast, weil du mächtig bist, weil du groß bist, weil du allmächtig bist, Jesus. Wir wollen mit dir rechnen. Amen.